sprich mit so vielen Leuten da draußen, wie es geht, egal wie. Also sprich, hol dir so viel Feedback ein, wie du bist. Und zu, also die Außensicht quasi, mach das. Also das hilft einfach in der Reflexion. Hol dir die Sachen ein, aber sortier die richtig, sodass du mit diesem Feedback von außen für dich die richtige Entscheidung triffst. Und die, deine wichtigen Entscheidungen kommen nie von draußen, sondern die kommen halt irgendwo von dir drin.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit einem kleinen Jubiläum des Lebensunternehmer-Podcasts, die 20. Folge. Und einem tollen Gast dafür, Hendrik Lennartz. Hendrik habe ich im Jahre 2019 in Valencia im Club 55 kennengelernt, als der in einem Vortrag zum Thema Growth Hacking die Bühne gerockt hat. Ich war sofort fasziniert von seiner Energie und seinem Thema und verfolgte seine Aktivitäten seither ganz genau. Hendrik hat sein Studium der Wirtschaftsinformatik in Gießen absolviert und ist danach nach Köln bei dem zu dem Zeitpunkt noch in der Startup-Phase befindlichen Unternehmen Trusted Shops eingestiegen. Dort hat er schnell Karriere gemacht und war schließlich Executive Director of Product and Technology. Schon während seines Jobs bei Trusted Shops hat er zahlreiche Online-Marketing-Nebenprojekte aufgezogen, teilweise so erfolgreich, dass er damit mehr Geld verdiente als bei Trusted Shops. Doch erst, als er durch einen großen Zufall in einem Artikel zum ersten Mal auf das Thema Growth Hacking gestoßen ist, hatte er seine Passion gefunden und den Entschluss gefasst, diese auch zu seinem Beruf zu machen. Seither hilft Hendrik Unternehmen als Berater, Coach und Keynote-Speaker, Wachstumsideen zu entwickeln und schnell auf die Straße zu bringen. Im Podcast spreche ich mit Hendrik über seine berufliche Laufbahn und den Moment, in dem er seine Passion gefunden hat, wie er die ersten Schritte gemacht hat, natürlich auch über Growth Hacking und welche unternehmerischen Themen ihn aktuell am meisten umtreiben. Besonders fasziniert im Gespräch mit Hendrik hat mich seine energiegeladene, pragmatische Art, Dinge anzugehen und seine erfrischende, authentische Kommunikation. Und jetzt viel Spaß mit Hendrik Lennartz. Hi Hendrik, schön, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast da bist. Ein Gast, den ich hier schon sehr, sehr lange haben will. Und du bist tatsächlich auch direkt ein Jubiläum. Wir starten rein in die 20. Folge des Jubiläum-Podcasts, des Lebensunternehmer-Podcasts. Von daher könnte ich mir keinen schöneren Gast wünschen. Hendrik, Marketing-Leute, Startup-Leute kennen dich. Du bist definitiv einer, der auffällt, nicht nur durch seine impulsive, freche und explosive Art, sondern auch durch dein Fachknow-how zum Thema Umsetzung. Nimm uns doch aber mal so ein bisschen mit, ein paar Jahre zurück zum kleinen Hendrik. Wie bist denn du eigentlich überhaupt aufgewachsen? Wo kommst du her?
Ja, Johannes, herzlichst. Ich freue mich sehr, verfolge auch deinen Start von dem Podcast und sehe, wie du da schön reinrutschst und groß wirst und fleißig kontinuierlich umsetzt. So, das freut mich immer sehr, das zu sehen. Jetzt hast du gesagt, der Gast könnte nicht schöner sein. Das nehme ich einfach mal als persönliches Kompliment, aber ist natürlich sehr subjektiv. Der kleine Hendrik. Ich bin jetzt heute in Köln. Ich bin seit 2016 in Köln. Das sind jetzt schon verdammte 14 Jahre. Verrückt. Nee, wir haben 2021, das ist eigentlich schon 14, 15 Jahre. Und ich komme eigentlich vom Land, wenn man das kennt, der Oberbergische Kreis. Das ist, wenn man von Köln Richtung Osten 60 Kilometer durch den Busch fährt, dann steht da irgendwo mein Elternhaus. Und wenn man da nochmal 2 Kilometer weiterfährt, dann hört die Scheibe auf und dann fällt man da runter, so ungefähr. Und habe da eine sehr geliebte, schöne Jugend im Elternhaus auf dem Land verbracht, mit draußen Staudamm bauen und den Rest des Tages auf dem Bolzplatz Fußball spielen. Das habe ich so gemacht, bis ich 19, 20 wurde, mit allem anderen, was man dann auch noch so lernen musste in den Teenie-Jahren. Und dann musste ich nicht so genau, was ich machen soll. Ich habe Zivildienst gemacht im Krankenhaus. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und habe eigentlich dann gedacht, okay, cool, ich werde Arzt und dann werde ich irgendwie Sportmediziner und so. Muss ich ehrlicherweise sagen, würde ich heute immer noch gerne werden.
Cool.
Hab aber durch diese Zivi-Zeit habe ich gesehen, wie wenig Zeit die Ärzte für die Patienten haben. Mhm. Und da habe ich gedacht so, und die können ja nichts dafür. Das ist einfach das System. Und da habe ich gedacht, nee, das weiß ich, dass das nichts, dann doch nichts für mich ist. Ja, dann war das auch erledigt irgendwie. Und dann habe ich einen ZVS-Studienführer aufgeklappt und habe so überlegt, ja, was kannst du denn studieren? Und da war das Internet ja, also wir reden ja jetzt über 2000.
Oh ja,
heiß. Hab ich gemacht, also 2001, da war das Internet so da, ja. Aber jetzt, also ne, wissen wir alle, ein paar Jahre her. Und da war da Wirtschaftsinformatik. Und da habe ich das so angelesen und habe gedacht, oh, aber eigentlich so jetzt so da so was mit Internet, das ist auf jeden Fall nicht falsch. Hatte auch noch einen Kumpel, der war in derselben Situation, haben wir gesagt, ja komm, machen wir einfach. Ja, und dann haben wir das gemacht. Der ist im Vordiplom raus und ist dann Bauingenieur geworden, also war gar nicht sein Ding. Ich war schon immer eher so der Kämpfer. Vordiplom war die Oberscheißkatastrophe, er war der letzte Dreck, ehrlich. Ich wusste keine Sekunde, was da passiert mit Mathe ohne Zahlen und so, also nur scheiß Profs und überhaupt nichts. Aber irgendwie durchs Vordiplom gekämpft und dann kam die erste Studienarbeit. Und da muss man programmieren. Ja. Und dann saßen wir auf einmal am Rechner und dann habe ich festgestellt, okay, das ist ja geil. Du kannst ja da machen, dass sich da was bewegt. Das ist ja mega cool. Weil vorher mussten wir halt Programmiercode auf Zettel schreiben.
Kenne ich.
Und dann im Rechner und jetzt sind wir schon im Growth Hacking angekommen. Trial and Error auf dem Zettel geht nicht. Da gibt's halt nur einen Versuch und der ist entweder richtig oder falsch.
Das ist kein Feedback, ne?
Und so, ja, genau. Gibt keine Rückmeldung. Ist entweder richtig und falsch. Da war ich sehr, sehr schlecht drin. Uh-huh. Im ersten Versuch war ich auch schon immer sehr, sehr schlecht. Das hat sich heute auch immer noch so bestätigt. Und dann ging's auf einmal Trial and Error in den Computer rein und dann konnte man fummeln. Dann konnte man ausprobieren. Da musste man nicht alles wissen, sondern man konnte alles ausprobieren. So. Und auf einmal wusste ich, warum ich das studiere. Und dann bin ich durch das Hauptdiplom supergeil durch. Ohne, also nicht als Streber war ich nie, werde ich nie, aber ziemlich gut im oberen Bereich einfach durchgeflutscht. Ja, und dann, wie das dann so ist, dann ist man irgendwann fertig und alle wollten irgendwie hier Boston Consulting, McKinsey und so. Und ich habe gesagt, auf keinen Fall, ich will lieber irgendwie ein kleines Unternehmen, wo ich auch wirklich was machen kann. Keine Ahnung, warum ich das wusste. Also ich habe keine Ahnung, das war ja, glaube ich, sehr schlau, also je nachdem, ne, aber das war einfach so.
Wo sind denn deine Kommilitonen hin? Wo sind denn deine Kommilitonen hin? Was war da? Ich meine, ich habe auch Wirtschaftsinformatik studiert, da sind viele tatsächlich dann in die IT-Beratung oder in die Unternehmensberatung gegangen, tatsächlich so. War ja so ein bisschen das Thema. Wieso?
Ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, so die Guten sind tatsächlich alle in den Unternehmensberatungen gegangen, auch in die größeren. Ich habe ja in Siegen musste ich ja studieren, weil mein Abi zu schlecht war, dass ich nicht nach Köln konnte. Mhm. Und Siegen jetzt nichts. Ja, den Satz kriege ich jetzt nicht mehr zu Ende. Ich muss schnell raus. Cut. Ist aber ist egal. Und Was wollte ich jetzt sagen? Ich musste in Siegen studieren. Ach so, und in Siegen sind ganz viele mittelständische Unternehmen. Also dafür ist diese Region da bekannt, so richtig noch mit Hütten, also mit Eisenproduktion und sowas. Ja, und da sind halt auch ganz viele in die Unternehmen gegangen und so. Und ich wollte ja immer nach Köln. Und dann habe ich halt eine Stellenausschreibung gesehen von sozusagen von Trusted Shops, um es kurz zu machen. Trusted Shops, dieses E-Commerce-Gütesiegel halt in Köln, dieses Bewertungssystem.
Genau, lass es ruhig kurz erklären. Ist ja auch spannend, ist ja eine spannende Technologie. Ja. E-Commerce, das heißt, ich kann als Händler, als Online-Händler, kann ich mich dort einkaufen, beziehungsweise die Dienstleistung in Anspruch nehmen und das verleiht dann meinem Shop Trust und Kunden können mich bewerten und erhöht sich dann sozusagen auf den Kaufabschluss oder wirkt sich auf den positiv auf den Kaufabschluss auf im optimalen Fall.
Genau so. Und die hatten, die Gründer hatten parallel halt so eine kleine Unternehmensberatung mit 4, 5 Leuten. Die war so, das waren dieselben Leute so irgendwie, also irgendwie so ein Gemische. Und da habe ich mich beworben, bin nach Köln gefahren. Bewerbungsgespräch war mein zweites in meinem Leben. War so direkt so, Heute würde man sagen Culture Fit. Ja. Damals gab es keinen Culture Fit. Ja, war so direkt
super. Eine Wellenlänge. Du bist da reingekommen und ihr habt irgendwie euch verstanden.
Ja, ja, war perfekt einfach. War super geil. Und dann bin ich da rein. Hab so ein halbes Jahr irgendwie gefühlt, die hatten noch so ein paar Beratungskunden. Ich war ja eigentlich in der Beratung und nicht bei Trust Jobs. Und haben noch irgendwie einen so einen Beratungskunden gemacht und das war nichts. Und die haben dann auch, die haben dann dieses Beratungsding zugemacht und haben nach einem halben Jahr, wo ich da war, und das lag natürlich nicht an mir, haben die gesagt, ja, hier, alle Leute, all in Trust Jobs ist jetzt soweit.
Und war sozusagen ein Startup, ne? Also,
ja, ist ein Startup. Also die gab's da schon, aber die waren irgendwie, die Details interessieren wirklich keinen, gefundet hier von der fetten Versicherung und so. Ich bin genau zu dem, ein halbes Jahr vor dem Zeitpunkt so reingekommen, wo eigentlich die ganze Truppe gesagt hat, so jetzt, okay, it's time. Wir müssen jetzt draufgehen. Das heißt, es waren irgendwie, ich weiß nicht mehr, keine 10 Mann. Also ganz, ganz klein. Und ich bin da, ich war ja Techie. Und wie das dann so ist, ich habe da programmiert, das muss man auch sagen, das war die Zeit Web 2.0. Wir reden von 2.7, 2.8, 2.6, 2.7, 2.8.
Den Begriff, Web 2.0. Den kennt man ja gar nicht mehr. Ne? Also ich bin auch so auf Web 2.0. Was hieß denn das? Das war ja so der Vorläufer von dem ganzen sozialen Web, oder? Wie ist das?
Ich habe eine gute Beschreibung von Web 2.0. Das war die Zeit, wo die eckigen Buttons runde Kanten bekamen, rounded corners. Ja, das war Web 2.0, wo auf einmal Blogs geschrieben wurden. Und unter anderem den Shop-Betreiber-Blog, der heute von Trust Shops auch immer noch sehr, sehr reichweitenstark ist und so, den haben wir da damals als Team initiiert und den habe ich programmiert und auch drin geschrieben und in dem Ding habe ich rumgefummelt die ganze Zeit. Ja. So, das heißt, ich war eigentlich Techie und dann habe ich aber schon immer gemerkt, so mit diesen Blogs, ich habe immer gemerkt, so boah, dieses Online-Marketing-Zeugs da und so Google-Optimierung, habe ich jetzt so, das macht mir schon Bock. Aber ich habe das jetzt nie dann auf mein Profil geschrieben, sondern in so einem Startup ist ja geil, da liegt ja alles auf dem Tisch alles. Und du nimmst dir die Sachen, da geht's einfach los, du lernst halt auch alles. Und genau so ging es dann weiter und genau so war das dann auch mit diesem Bewertungssystem, diesen 5 Sternen. Und der Jean-Marc, der Gründer, Geschäftsführer oder einer der Gründer, Geschäftsführer von Trusted Shops war, weiß ich heute, war eigentlich so mein Mentor. Mhm. Habe ich damals nicht verstanden, aber heute weiß ich's. Und ja, weil ich nicht wusste, was Mentor ist. Ich habe mich nie mit so einem Scheiß beschäftigt. Ne? Und der hat irgendwann gesagt, hier, das Gütesiegel ist ja das eine, aber es gibt ja diese Bewertungssterne da und die gab's damals nur bei Amazon und eBay. Mhm. Kann man sich auch nicht mehr daran erinnern. Die gab's alles gut, danke bestens. Ja. So, ne, das Ding gab's. Und dann hatten wir irgendwann die Idee, ja, das müssten wir doch, weil Amazon und eBay sind ja nicht unsere Kunden, sondern alle normalen Online-Shops sind ja unsere Kunden. Wir müssten so einen Stern, so ein Sternesystem für die anderen entwickeln. Ja. Weil es macht ja total Sinn, es wäre eine super Verlängerung zu dem Gütesiegel. Dann haben wir das so ein bisschen konzipiert und wie das dann immer so ist, in die Schublade gesteckt, weil kennen wir alle, Priorität und weiß ich nicht. So, und dann gab es einen Impuls auf einmal und auf einmal kam er hier, so, Henrik hier, wir beide müssen 3 Monate raus, wir nehmen uns einen Entwickler, wir müssen das Ding jetzt konzipieren, wir müssen jetzt einen Prototyp bauen und dann drauf. Und da bin ich, weiß ich auch heute, da bin ich natürlich genau der richtige Mann für, so, weil, okay, lass uns was Krasses machen, komplett fokussieren und lass es uns in Höchstgeschwindigkeit durchballern.
Das war dann
haben wir das zu dritt
so ein
gemacht.
Startup also im Startup sozusagen. Ihr habt so eine Einheit rausgezogen, ihr zu dritt und sagen, okay, wir machen den Prozess mal raus und wir machen das.
Ja, also ohne Organisation. Ja. Wir haben das, also wir waren nicht so groß, dass man das hätte kommunizieren müssen oder so, sondern einfach so, okay, wir machen jetzt das. Und dann haben wir das gemacht und dann kam ein sehr, sehr entscheidender Punkt, von dem ich wieder heute, also ihr merkt, viele Sachen weiß ich erst heute, was sie damals, warum sie so waren. Und dann weiß ich noch, dann standen wir vor dem Launch und haben überlegt, okay, jetzt haben wir dieses geile Ding. Wir hatten damals, glaube ich, so 2500 Kunden, also recurring auch, also sehr modernes, sehr modernes Businessmodell. Dann haben wir gestritten, Herr Jean-Marc und ich. Dann haben wir gesagt, Jean-Marc hat mir gesagt, nee, wir geben das unseren Kunden kostenlos. Und ich habe immer gesagt, nee, warum, ey, das Ding ist so geil und die Leute fragen ja sogar danach, wir können das mit einem geil, wir können wegen den Launch-Rabatt dran machen oder so, aber wir machen eine geile Launch-Kampagne und verkaufen das, machen wir direkt Umsatz. Mhm. So, dann war ja Gott sei Dank der Chef und nicht ich und hat dann am Ende gesagt, nee, wir geben das kostenlos. Dann haben wir denen das unten quasi ins Backend, was die bei uns hatten, wo die sich einloggen, haben wir denen das quasi reinprogrammiert.
Ja.
Haben wir am nächsten Tag eine E-Mail geschrieben und eine PR-Kampagne gemacht. Hier, das Ding ist jetzt da und ihr müsst nichts machen, ihr müsst euch nur einloggen, das Ding tickert schon.
Und auf einmal steht er da und sagt so, so Leute, und jetzt mit 2500 Kunden sind wir der Marktführer im Bereich unabhängige Bewertungssysteme für Online-Shops. Und das weiß ich heute, das war ein verdammter Growth-Hack.
Wahnsinn.
Das ist ein Growth-Hack. Ist nicht auf Fast Money irgendwie zu sagen so, hier, und wir hätten da Umsatz gemacht und der wäre auch gut gewesen. Aber das andere Ding war ja viel größer.
Ja.
Und auch mit viel, also viel nachhaltiger. Ja. Und weil die 2500 Leute, Kunden, das direkt nutzen und die freuen sich ja auch, weil sie es erstmal geschenkt bekommen und so weiter. Und ja, eine Nacht später, beziehungsweise einen Tag später, sagte so, und Henrik, so, super, haben wir alles super gemacht, du bist jetzt Produktmanager. Da habe ich gesagt, oh geil, ich habe endlich einen Titel, ich bin jetzt Produktmanager. Und dann ging es eigentlich los. Dann war ich auf einmal verantwortlich für dieses Bewertungsprodukt, was ich auch selber mit erfunden hatte und programmiert hatte und alles. Und auf einmal, das ist ja wie ein Startup im Startup, und auf einmal hast du diesen ganzen Bums. Also hast du nicht nur das, was du vorher gemacht hast, sondern jetzt hast du auf einmal Tech, Product, Marketing, People, Roadmap und alles so. Und dann, und das war wieder mein Ding, weil das kannte ich alles wieder nicht. Und dann, dann mussten wir los. Und dann stand ich, du hast mich ja mal, so haben wir uns ja kennengelernt, da in Valencia auf dem Vortrag. Und auf einmal musste ich hier auf dem Plenty Markets User Kongress in Kassel oder Oxid Days in Freiburg, musste ich auf einmal Vorträge auf einer Bühne halten. Und ganz ehrlich, wenn ich heute drüber nachdenke und ich mich damals immer gefragt habe, warum nachher keiner geklatscht hat oder eine Frage gestellt hat, dann lag das einfach daran, dass der Vortrag scheiße war, weißt du?
Wie, der war scheiße? Kann ich mir das nicht vorstellen.
Man muss
sagen, also vielleicht zur Kontext, für die, die ich jetzt noch nicht auf einer Bühne erlebt haben, ja, also wenn man irgendwie so ein wildes Tier in seinem natürlichen Habitat beobachtet, ja, in diesen, entweder wenn man Safari macht in Südafrika oder in diesen Wildlife-Dokumentationen, ja, dann ist es ungefähr so, wie wenn man Henrik auf einer Bühne beobachtet, ja, da steht einer, der ist voll in seinem Element, ja, der vergisst sich und die Welt, ja, und liefert da komplett ab, ja, so. Von daher bin ich jetzt erstmal irritiert, dass du sagst, ja, Bühne und Henrik, das war nicht die Liebe auf den ersten Blick.
Nee, auf keinen Fall. Und warum? Ich weiß Gott sei Dank heute wieder warum. Weil ich habe denen halt erzählt, wie unser scheiß Bewertungssystem funktioniert. Dann habe ich gesagt, dann kann man da das machen, dann kann man hier klicken und hier und da und da. Das ist halt der letzte Scheiß. Damals gab es, glaube ich, kein YouTube, aber das wäre selbst als YouTube-Tutorial nicht, hätte das dann ein Like von meinem besten Freund bekommen. Ja, so und ja. Aber so ging das. Das gehörte halt irgendwie dazu. Und dann bin ich da in diesem wundervollen Startup Trusted Shops groß geworden. Durfte da ein Team aufbauen von 56 Leuten.
Wow.
Damals waren das, also ich habe damals tatsächlich, ich habe ein Buch gelesen hier zum Thema agile Teams. Ja. Ich glaube, da waren wir sehr früh.
Ja.
So 2009, 2010. Und da habe ich gedacht, ja, so will ich das, so möchte ich das strukturieren. Und Gott sei Dank, der Jean-Marc war eh immer, also ein super geiler Typ, immer komplett visionär, der die Dinge auch getrieben hat und gefordert hat und so. Also ich konnte da nicht schlafen, aber ich brauche das Gott sei Dank auch nicht viel. Und 56 Leute, ne? Also so Produktmanager drauf, Scrum Master drauf, die Entwickler drauf. Ich hatte dann so 5-6 Teams parallel, weil wir unser Produktportfolio und wir waren in 13 Ländern, also eine richtig schöne, geile Growth Story und ich hatte da einen geilen Job. Ja, und in the meanwhile hatte ich mich in dieses Wort Growth Hacking verliebt. Ich hatte einen Artikel auf TechCrunch gelesen, also 2012, 2013. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann habe ich den nochmal gelesen. Weil ich wusste nicht, was es war, aber da war irgendwas drin.
Krass.
Und irgendwann habe ich gedacht, ja, pass mal auf, das ist es, weil was bin ich denn eigentlich? Mhm. Ich bin eigentlich ein Techie. Mhm. Bin ich ein Marketer? Mhm. Bin ich ein Produktmanager? Passt auf, einmal kurz festhalten, jetzt geht's richtig rund. Bin ich ein Executive Director of Product and Technology? Das war mein Titel am Ende auf meiner Visitenkarte. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich brauche das. Also ich hätte gerne mal einen Champions League-Titel für einen FC hier in Köln. Ja,
viel Erfolg damit, ja.
Ja, genau, das sind die einzigen Titel, auf die ich stehen würde. Dann habe ich gedacht, Growth Hacking, genau, weil wenn ich zurückgucke die letzten paar Jahre, da ist Growth, ich will selber wachsen und ich will, dass das Ding wächst, an dem ich arbeite. Wie das geht, weiß ich nicht, weil, sind wir ehrlich, weiß keiner. Du kannst andere Leute fragen, wie sie es gemacht haben, und du musst es ja immer noch transferieren, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber hacken, ich muss hacken, ich muss ausprobieren. Ich bin der schlimmste Ausprobierer vor dem Herrn. Und Hauptsache, ich habe ein Ziel. Und dann sagen wir, oh, wir wollen nach Frankreich. Ja. Geil, komm, wir machen einen Plan. Was brauchen wir? Dies und das. Und dann sage ich, und zwei Tage später, komm, wir rennen los und lernen auf dem Weg. So, das ist mein Ding. Ja. Und das war in diesem Growth Hacking, das habe ich in diesem Begriff gefunden. Und ich, also, ich kann dir den Artikel vorlesen, ohne dass ich ihn hier liegen habe. Und dann, weil ich so gemacht war, habe ich natürlich direkt Growth Hacking in gegoogelt, in deutschen Google. Ja. Weil ich ja auch Online-Marketing-Skills mir da aufgebaut hatte die letzten paar Jahre und habe halt festgestellt, ja krass, da gibt's ja außer den Wikipedia-Eintrag zu, da gibt's nichts Deutsches. Ja. Und das weiß man jetzt, das kann gut sein, kann aber auch sein, dass es halt echt keine Sau braucht. Ja, dann habe ich ein kleines E-Book geschrieben, dazu 4 Seiten, eine kleine Landingpage gebaut, Domain gekauft, AdWords drauf und hatte 4 Besucher am Tag über Google AdWords. Die haben mich so roundabout 4 € gekostet und hatte eine PayPal mit einer PayPal-Schnittstelle, das musste man damals noch programmieren. Mein E-Book da für 9,90 € zum Download angeboten.
Okay, das heißt, du hast.
Von den
bevor du da weiter im Detail gehen, sozusagen, das nochmal dann ein bisschen reinzoomen in diesen Moment, weil ich das finde ich ja ganz spannend. Das war ja eigentlich so ein Schicksalsmoment, so in deiner beruflichen Laufbahn, vielleicht sogar in deinem Leben.
Total.
Ja, dieser Artikel. Ja, da ist ein Artikel, du kommst irgendwie auf den Punkt, total random, hast wahrscheinlich irgendwie 20 Artikel am Tag gelesen, diesen einen liest und bleibst da hängen. So, und plötzlich macht dieser Artikel was mit dir. Du kannst dich mit dem mehr identifizieren wie mit anderen Artikeln oder mit dem Inhalt und hast dich irgendwie da angezogen gefühlt, weil es dein Naturell wieder spiegelt, wie du sagst. Ne? Also ich bin halt der Typ, der genau so denkt, der rausgeht, macht, schnell umsetzt, kein Firlefanz, sondern schnell lernt, ja. Geil, also ist ja spannend, weil das ist ja für ganz arg viele Karrieren. Ich meine, du hast jetzt Karriere gemacht da in dem Konzern und das ist ja cool. Also du hast ja eine richtig geile Karriere gemacht. Aber irgendwas hat dir da ja irgendwo gefehlt. Wohl, ne? Obwohl du eine geile Karriere gemacht hast, abgeliefert hast und so weiter, wahrscheinlich auch gut Geld verdient hast, ja, aber irgendwas hat dir gefehlt. Und diesen Punkt hast du in dem Moment entdeckt. Ja? Mhm. Kann man das so sagen?
Genau. Ja, kann man so sagen. Und wenn du mich noch tiefer rein, ich liebe dieses tief rein, wenn du mich damals gefragt hättest, was mir fehlt, hätte ich dir das nicht beantworten können. Das heißt, ich habe nicht aktiv gebuddelt oder gesucht. Ich buddel die ganze Zeit, aber ich wusste damals nicht, wonach ich buddeln. So, und was man schon dazu sagen muss, ich habe in diesen Jahren, auch wo ich bei Trusted Shops war, gerade mit so SEO, also mit so Suchmaschinenoptimierungsprojekten, ich habe sehr, sehr viele Projekte immer nebenher gemacht. Und es gab auch mal, natürlich, wie das dann so ist beim Growth Hacking, da gibt es dann auch mal ein paar Projekte, die auch besonders gut funktionieren. Die meisten funktionieren nicht. Das gehört auch dazu. Aber wenn man nicht ganz bescheuert ist, gibt es auch welche, die ganz gut funktionieren. Und ich hatte teilweise, ich weiß noch, ich hatte ein Jahr, ich kann nicht mehr genau welches das war. Da habe ich mit meinen Projekten nebenher mehr Kohle verdient als mit meinem eigentlichen Job. Mhm.
So. Und mit Projekten nebenher,
ohne,
meinst du nur, weil ne, für die jetzt nicht so Online-Marketing empfindet sind, Online-Marketing-Projekte wahrscheinlich meistens. Also, dass irgendwie online was verkauft,
keine Menschen, kein Business. Kein Business. Einfach Webseiten gehabt. Ich habe da morgens aus Leidenschaft, weil es Bock macht und es kein Netflix gab und ich keine Kinder hatte, das heißt, irgendwas muss man in der ganzen Zeit ja machen, habe ich einfach morgens da gesessen und habe meine Website, meine SEO-Projekte, Affiliate-Projekte geschrubbt sozusagen. Ja. Aber mit einer maximal 1 Stunde am Tag im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, Classical 9-to-5, 8 Stunden woanders. Ja. Aber, und da haben schon immer, ich war auch in der Szene da schon mal ganz gut vernetzt und haben immer gesagt, Henrik, was machst du denn? Mach doch mal dein Ding jetzt da. Und frag mich auch nicht, warum, aber ich habe immer gesagt so, nee, warum? Es ist für mich Hobby und es macht mir Bock und es ist doch geil, wenn man da noch Kohle dafür bekommt, ist ja super. Nee, das Trust Jobs Ding da ist richtig, weil ich, also heute weiß ich, die Lernkurve, die doppelte Lernkurve an der Stelle, das heißt, im Unternehmen kann ich ja eine komplett andere Lernkurve machen, hinsichtlich Management, People aufbauen. Das musst du dir draußen auf dem Markt hart selber erkämpfen und fällt ganz, ganz oft richtig auf die Fresse.
Ja.
So. Und das hat der Jean-Marc auch immer gefördert, muss man dazu sagen. Und Ja, und das habe ich immer nebenher gemacht. Und
das ist super spannend. Das ist super spannend, weil, weißt du, also letztendlich, du hättest ja vorher schon im Endeffekt damit durchstarten können mit einer von deinen Projekten. Ja. Weil es lag nicht an den Skills. Du hattest die Skills, sag ich mal, dich selbstständig zu machen im Internet mit Affiliate oder irgendwelchen Projekten oder sonst wie, Geld zu verdienen. Sogar so viel, hast du ja gerade gesagt, dass du einmal sogar mehr wie in deinem Job verdient hattest. So. Hast es aber nie gemacht. Das heißt ja, es reichen nicht nur die Skills, weil die waren ja ganz klar bei dir vorhanden. Es hat noch was gefehlt. Es hat die, ich nenne es jetzt mal Passion, oder ich spreche auch gerne von der Berufung, ne? Also so das Warum, der Fit, der hat noch gefehlt zu den Skills, der dich hat letztendlich dann durchstarten lassen. Und das hast du in diesem Artikel gefunden. Und dann hast du deine Skills, und an dem Punkt waren wir gerade, ja, auch da auf diese Passion angewendet. Wo du gesagt hast, so, und jetzt Domain kaufen, E-Book schreiben, meine Hau, also so praktisch Ziel war ja da irgendwie so letztendlich so eine Expertenpositionierung zum Thema Growth Hacking in Deutschland und Know-how aufbauen und oder so. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, pass auf, den letzten Satz, den muss ich dir wegnehmen, okay. Weil mein Ziel war nicht eine Experten-Know-how.
Ja, was war dein Ziel?
Das ist draus geworden, aber das war nicht der Start. Ja. Der Start war geiler Begriff, der passt zu mir. Und wo ich eben gesagt habe, und sorry an alle, und gut, dass du es mir weggenommen hast und einmal breiter erklärt hast, weil dieser Prozess, was man machen muss, wenn man so ein Ding bekommt, was auch immer das ist, das machen wir auch bei unseren Kunden. Der Prozess, der ist bei mir so hart in meinem Körper drin, und es ist der blöde Spruch, du kannst mich nachts wecken. Nein, ich glaube, du könntest mich aus dem Sarg holen. Ja, da könnte ich so und das ist immer gleich. Ja. Ja, zu sagen so, okay, Beispiel jetzt wäre nur Google, Keyword, Growth Hacking, alles klar, was muss ich machen? Ich muss eine Domain kaufen, ich muss eine Website hochziehen, die muss das und das können, und dann fange ich mit AdWords an, ich könnte jetzt heute Social Ads dazu nehmen, ich könnte das und das. So, was ist das Thema? Das Thema war für mich, und ist immer gleich, und das ist der Kern meiner Interpretation von Growth Hacking, ich will in 30 Tagen, nicht in 3 Jahren, ich will, oder 300 Jahren, ja, sondern ich will in 30 Tagen rausfinden, ob das was ist, ob diese Idee, und es ist mir egal, welche Idee du hast, dein Podcast, ich will in 30 Tagen rausfinden, ob die Idee gut ist oder nicht. Und zwar datenbasiert, das habe ich damals schon gesagt. Und nicht, weil ich hier der Datenheini bin ich auch heute immer noch nicht, aber Daten. Und dann musst du dir einmal überlegen, okay, was ist mein Ziel? Und da habe ich mir damals überlegt, Growth Hacking, okay, was muss ich machen? Und da habe ich schon gedacht, nee, ich will schon ein E-Book haben mit ein bisschen Geld, um zu gucken, ist den Leuten das auch was wert? Das Wort? Oder klicken die einfach nur und wollen sich das auch durchlesen, wie ich es damals ja auch wollte? Und da war mein Ziel zu sagen, okay, mein Ziel war eigentlich, ich will in 30 Tagen eins von diesen E-Books verkaufen. Für 9,90 €.
Und zwar nicht mit der Motivation, das ist ein ganz spannender Punkt, nicht mit der Motivation, reich zu werden, damit Geld zu verdienen, sondern das als Prüfstein zu nehmen.
Ne? Das ist ein Milestone. So, und dann geht die Maschine los. Und ehrlich gesagt, ich glaube, am dritten Tag, also nochmal, ich habe vier, du kannst ja in Google AdWords alles sehen, 4 Leute am Tag im deutschen Googling, das haben nach Growth Hacking gegoogelt. Von den 4 habe ich 2, im Schnitt so auf so eine Woche, habe ich 2, kommen wir auf meine Webseite, also das heißt, die haben auch meine Anzeige geklickt. Ja. Der Rest war ja Englisch, mein zwar Deutsch, und dann kam Wikipedia, also war relativ hohes Potenzial. Und von den 2 hat tatsächlich, ab der ersten Woche, sage ich jetzt mal, hat einer am Tag wirklich mein scheiß E-Book gekauft für 9,90 €. Und das war für mich, und nochmal, nicht Geld, ne, sondern das war für mich so, okay, das ist interessant. Oh, damit hat sich von Markenführung und hier Blue Ocean Strategie und so, das weiß ich heute ja alles, aber da hatte ich keinen Plan. Für mich war einfach so, okay, das ist so hart dein Ding, weil deine Maschine, die du im Kopf hast, die ist genau dieses Growth Hacking. Und das ist das, was mich triggert. Und jetzt habe ich das gefunden. Und jetzt gibt's das im deutschsprachigen Raum nicht. Aber da gibt es schon 2, 3, 4 Leute am Tag, und die Idioten kaufen mein E-Book. So, und dann weiß ich noch genau, und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, jetzt ist irgendwas anders, als es sonst immer war, wenn ich irgendwelche komischen Affiliate-Projekte für Fußballtrikots gemacht habe oder so. Und ja, und dann ging das weiter, und dann, ja, und irgendwann hat man damit ja sogar ein bisschen Geld verdient, bisschen Geld ist wirklich jetzt nicht viel Geld, ne? Aber wo du dann sagst, okay, alles klar, dummes. Und dann hatte mich mal einer für einen Vortrag angefragt, so zu dem Thema, weil das Thema spannend ist. Und dann mal noch einer. Die Vortragsstory, wenn du die hören willst, musst du mir gleich sagen, wie aus diesen alten Vorträgen neue geworden sind, die kann ich auch noch erzählen. und dann, ja, dann wurde das irgendwie immer mehr und mir wurde immer klarer, dass das mein Ding ist. Und dann habe ich irgendwann in meiner Company angefangen, meinem großen Team darüber Vorträge zu halten, weil das konnte ich ja komplett alles da rein. Und dann habe ich schon immer gedacht, ich glaube, im Nachhinein haben immer alle gedacht so, okay, der Junge ist jetzt auf dem Weg. Und so, also sagen die Leute mir auch.
Okay.
Und,
du warst dann aber noch eine ganze Zeit bei Trusted Job. Aber genau, wie war das denn? Wann hast du denn gemerkt, okay, wie kam das? Also ab was im Zeitpunkt hast du dann gemerkt, nee, das reicht mir jetzt nicht, ich muss da mehr Zeit für aufwenden?
Nee, Zeit war nicht der Punkt und Geld sowieso nicht, sondern es gab irgendwann so einen Punkt, dass ich so einen Impuls hatte und das war dann... ist ja gar nicht lange her, ne? So lange ist das ja noch gar nicht. Das war dann so Mitte 2016. Mhm. Da gab es innerhalb von Trusted Shops eine große Umstrukturierung in eine, ich drücke das mal so aus, auch mit einer strategischen Neuausrichtung vom Produkt. Mhm. Und Produkt, ganz ehrlich, ich bin Produkt, ich liebe Produkt. Und wenn ich ein Produkt habe, dann ist das mein Produkt, dann ist das mein Baby. Ich habe heute 2 Kinder. Ich kann sehr, sehr guten Gewissens sagen, dass die Produkte, die ich habe, die kommen direkt unter meinen Kindern. Mhm. Also so, die beschütze ich mit allem, was ich habe. Und irgendwie fühlt es sich, heute weiß ich so, diese große Umstrukturierung, die es da so gab, war genau der Impuls, den ich gebraucht habe, um dann zu sagen, okay, komm, dann jetzt auf geht's. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und ein Satz, der sehr schön ist, und das sind wieder Credits zu Jean-Marc. Ich bin zu Jean-Marc gegangen. Ich bin 3 Tage gebraucht, bin ich um sein Büro rumgetigert, weil ich mich nicht getraut habe, reinzugehen. Irgendwann stand ich drin. Und ich weiß noch genau, wie er geguckt hat, weil der hat genauso geguckt, als wenn er genau wusste, was jetzt kommt. Und dann habe ich ihm das gesagt und hat dann gesagt, ach, Henrik, endlich. Und das ist geil, das ist geile Leadership. Bringt dich natürlich komplett aus der Fassung erstmal, weil du so denkst, okay, die Welt bricht ja die Welt zusammen und so. Ja, und dann ging das auch ruckzuck. Dann habe ich da mein Ding quasi vernünftig ausgefadet und habe dann gestartet. Wir hatten damals, meine Tochter war ja schon da, die war da 2, also war jetzt auch
junge Familie,
nicht risk-free. Also, und ich sage auch, wir sind gebootstrapped. Ich habe jetzt da nicht irgendwie 100.000 Euro auf der Kante gehabt oder so, sondern nee, ich habe gesagt, auf geht's. Meine Frau hat mich gefragt, ja, kannst du ja nicht machen, was machst du denn dann? Und dann habe ich gesagt, frag mich in 6 Monaten.
Und du hast es aber dann ihr Vertrauen gekriegt.
Ja, ich sag das jetzt so hart. Ich muss aber auch sagen, weiß ich jetzt heute, dass da hätte es jetzt für mich, da hört sich jetzt sehr radikal an. Also, meine ich auf keinen Fall so, aber.
Verstehe das.
Das war, das war.
Das war auch nicht, das war nicht diskutabel.
Nee, von dem Ding hättest du mich nicht abgehalten. Also, oder anders, wenn mich davon was abgehalten hätte, glaube ich, wäre ich nicht glücklich geworden. Ja. Mit meinem ganzen Leben so. Ja, dann ging
es. Ja, aber das ist auch wichtig. Also man darf das nicht, ich glaube, man darf auch das nicht unterschätzen, der Punkt, weil genau das, was du sagst, ne, wo du gemerkt hast, wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre ich nicht glücklich geworden. Und ich glaube, es geht auch vielen Leuten so, die hält aber das Umfeld letztendlich, sind es nicht mal selber, also ihre eigene Angst zu überwinden oder sonst wie, sondern letztendlich das Umfeld davon ab, ja, diesen Schritt zu gehen. Ja, weil sie halt nicht das Vertrauen dann letztendlich bekommen vom Partner oder von auch den Eltern oder vom Umfeld, die einfach dazu negativ sind oder auch irgendwo das nicht verstehen, dass Angst haben, ja, und auch gar nicht
Angst
mit Absicht, ja, sondern auch aus Wohlwollen eher heraus, positiven Absichten. Ich glaube, das ist was, oder ich weiß, dass das ist ganz oft passiert und von daher, ist es ja auch wirklich toll, dass du jetzt für dich ganz persönlich in dem Moment, so hat sich zumindest angehört, jetzt nicht auf größere Widerstände aus dem Umfeld gestoßen bist.
Nee. Aber so bin ich, glaube, oder so werde ich auch nicht wahrgenommen. Ne? ich glaube, ich sag mal, meine engste Peer Group und so. Und das gilt auch für mein Team. Die zähle ich auch dazu, weil wir sehr eng immer waren. Auch mein altes Team, wir waren immer sehr eng und sehr persönlich. Ob das gut ist oder nicht, kann man in irgendeinem Buch nachlesen, ist mir egal. Aber ich glaube, das ist ein Vertrauensding. Ich glaube, die Leute wissen, okay, der kann es noch nicht genau formulieren, aber er wird es machen. Und es wird funktionieren. So. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis ist ja eh was. Ich meine, es geht ja bei dir auch um Unternehmertum und so. Dieses Selbstverständnis ist ja etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Aber auch ganz gefährlich. Wenn du ein ewiges Selbstverständnis hast, wirst du auf die Schnauze fallen. Aber so dieses reflektierte Selbstverständnis, dieser Glaube daran, zu sagen, ich weiß, dass ich da hinten rauskommen werde. Ich weiß aber nicht, wie lange es dauert. Ja.
Und welchen Weg ich dafür gehen muss, ob ich links oder rechts.
Den weiß ich sowieso nicht. Und ja, so und ja, that's it. Und dann ging es los. Und da kann man jetzt 300 Geschichten erzählen und wie das immer ist in so einer Unternehmerreise. Wir sind ja auch alles andere als fertig. Also, ich habe eben schon wieder gemerkt, du hast gesagt, ja, du bist Spezialist in Umsetzung. Ne, andere sagen, du bist Spezialist in Growth oder Growth Hacking, wo ich sage, ey Alter, was ist eigentlich deine Positionierung? Da stimmt ja irgendwas nicht. Ja, Punkt, ist so. Und da arbeiten wir gerade sehr, sehr viel dran, das immer spitzer und schärfer zu machen. Ja. Das belästigt mich sehr. Ich habe in unserem Vorgespräch gesagt, dass ich über Weihnachten 3 Bücher gelesen habe, seit langer Zeit, so richtig mit Ruhe. Das waren 3 Bücher über Blue Ocean Kategorie, Brand Kategorie und so ein Kram. Also,
entwickelt sich konstant weiter. Aber genau, lass erstmal diesen Business-Themen-Komplex sozusagen bisschen abschließen, indem du jetzt nochmal so ein bisschen einen Fast-Track uns gibst. Das waren jetzt knapp 4 Jahre, glaube ich, in denen du selbstständig bist. Wie hat sich da so das Business entwickelt? Was waren da vielleicht so Milestones? Und wo stehst du jetzt da? Gib uns da vielleicht auch so ein paar KPIs, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, was da auch so machbar ist, ne? In dem Kontext.
Ja, ich habe mir sehr, sehr schnell, also ich wusste, dass ich Growth Hacking mache. Und ich wusste, dass ich damals schon, weil es keinen anderen gab, der First Mover so. Oh, ich habe eine super wichtige Sache vergessen, mein Lieber.
Ja.
Super wichtig auch für die letztendliche Entscheidung.
Gut, schieß los.
Der Springer Verlag, das kann ja nicht sein, eigentlich erzähle ich immer nur das, wenn ich nicht viel Zeit habe. Der Springer Verlag hat mich angeschrieben und hat gesagt, Hendrik, wir haben dein E-Book zu Growth Hacking gekauft und runtergeladen. Okay. Und finden wir cool und gutes Thema. Gibt's ja auch hier in Deutschland nicht. Ja. Und so, hast du Lust dazu, ein Buch zu schreiben?
Also der Verlag hat dein E-Book, einer von denen, die auf deine Anzeigen geklickt hat, dein E-Book runtergeladen und hat gesagt, machen wir ein Buch draus.
Und jetzt, du kennst mich ja zumindest so ein bisschen, du weißt, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, auf keinen Fall. Und nicht, weil ich die ärgern wollte oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich es nicht besser wusste. Ja. Weil ich gesagt habe, ich bin keiner, der ein Buch schreibt. Ich bin ein Marketing-Techie-Nerd irgendwas. Ich setze mich doch jetzt nicht abends hin und schreibe ein Buch. Ich habe immer andere Sachen zu tun.
Ja, der Feedback-Loop fehlt, oder? Ich meine, du schreibst 200 Zeiten auf und ein Feedback gibt es irgendwann mal vielleicht nach anderthalb Jahren vom Markt.
Ja, genau. und ich schrieb damals schon gerne. Ja. Also das war nicht meine Hürde, dass ich das nicht schaffen würde oder so. Ja. Nee, habe ich gesagt, mal nicht. Und der vom Springer Verlag, der Herr Hobbeling, ein sehr, sehr netter, sehr, sehr netter Mensch, ist immer an mir dran geblieben. Und irgendwann hat irgendwer, habe ich das erzählt, und hat mir eine gesagt, Henrik, sag mal, hast du ein Dach? Ich bin immer noch bei Trust Shops, ne? Hast du ein Dachschaden? Dann habe ich so, wieso? Also normalerweise die Leute schreiben ein Buch und finden keinen Verlag. Der Verlag kommt zu dir wegen deinem komischen Affiliate-E-Book und will, dass du ein Buch schreibst. Bist du eigentlich blöd? Ja, und dann habe ich gedacht, das stimmt, das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Aber das, Ja, dann habe ich den Herrn Hobbeling angerufen und habe gesagt, Herr Hobbeling, ich würde dir gerne jetzt das Buch schreiben. Ja, dann hat er gesagt, ja, wunderbar. Und dann habe ich relativ schnell dieses Buch geschrieben. Und das könnte man jetzt meinen, dass es so perfekt geplant war. Das war aber nicht so. Das Buch ist dann letztendlich, ich habe am 1.3.2017 angefangen. mit meiner Selbstständigkeit und das Buch ist, glaube ich, am 2.3. rausgekommen.
Nicht der Tanz, das war mal mehr oder weniger ein Zufall, aber hat ja komplett gepackt.
Ja, oder? Ja, oder? Nicht ganz Zufall, sondern das war dann diese Zeit, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt hier raus und ich muss jetzt aufbauen. Ja. Das passte irgendwie dann so, dass die Sachen, ich glaube, die passen dann irgendwie so. So, also das muss ich noch erzählen. Das
heißt, du bist in deine Selbstständigkeit als Fachbuchautor gestartet, sozusagen.
Ja, also absolut.
Krass, was auch nicht normal ist. Also, ja.
Und muss sagen, im Vergleich zu heute hatte ich damals, ich hatte Marketing-Skills für meine Affiliate-Projekte. So, da konnte ich eben machen, was ich wollte. Und ich hatte halt so eher, wir hatten damals 300 Leute bei Trust Shops, das war ein großes Unternehmen geworden. Das sind andere Marketing-Skills. Das heißt, wenn ich das mir heute angucke, den Buchlaunch in irgendeiner Form vernünftig zu nutzen mit deiner Selbstständigkeit und zu sagen so, bam, Leute, Growth Hacking und ich bin hier.
War nicht.
Das war eher so, wie ich das immer gemacht habe, so, komm, wir buddeln weiter. So, dann habe ich Growth Hacking gemacht und dann habe ich mir sehr, sehr schnell bewusst ein größeres Beratungsprojekt gesucht, wo ich 2 Tage quasi die Woche Growth Hacking gemacht habe. Also ich habe denen bei der Produktstrategie geholfen, Online-Marketing-Strukturen implementiert und den ganzen Bums. Bewusst aber, damit ich sage, okay, mit den 2 Tagen kann ich hier Family, Miete weiter setteln und die anderen 3 Tage schauen wir mal. Ich weiß ja nicht, wie das geht mit dem Selbstständig. Ich habe ja immer nur 1 Stunde am Tag gebraucht bisher. Ja, und so, das war eine sehr weise Entscheidung, um in diesen Markt einzutauchen, ohne jeden Tag schlimm schwitzen zu müssen oder nachts. Und und dann kam das. Und dann kam wahrscheinlich auch so ein bisschen durchs Buch, aber ich finde, ich war auch vorher nicht immer diese offene Person. Also ich bin ja immer eine offene Person gewesen. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen auch am Kölschen. Aber ich war vorher nicht eine Person, die sich sehr, sehr bewusst da draußen hingestellt hat in Social Media oder sonst irgendwas und gesagt hat so, here I am and listen to my story. Ja. Und das kam dann und das habe ich dann irgendwie gemacht und gelernt und auch wenn ich das mit heute vergleiche zu früher, das kann man schon gar nicht mehr.
Ja, ist auch krass. Das ist ein krasser Bereich. Ja. Also ich kenne das ja selber auch und es ist was anderes, wenn du ein Produkt vermarkten musst. Ja, das hat nicht direkt was mit dir als Person zu tun, mit deinen ganzen Fehlern, Stärken, Schwächen und so weiter. Ja, und plötzlich gehst du da raus und vermarktest dich selber als Mensch und wirst sichtbar. Ne? Und ich glaube, das ist schon eine Nummer, die darf man nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, schon eine Journey, die man da
absolut
durchgeht auch. Ne? So eine persönliche Weiterentwicklung auch. Ja, und das, da bist du
durch. Ohne Ende. Ja. Und so, dann kam mal ein Vortrag. Und da kann ich so viele Geschichten erzählen. Vielleicht eine, die deinen Leuten garantiert hilft, ist, dann habe ich mich irgendwie, also auch zum Thema Vorträge, ne? Ich meine, wir beide kommen ja da auch aus dieser Szene und sind da gut unterwegs und gut vernetzt. Die kommen nicht von selber. Also wenn einer glaubt, also herzlichen Glückwunsch, wenn es bei dir so ist übrigens. Aber am Anfang, es wartet kein Idiot auf dich.
So ist es.
Ne? Und das heißt, ich habe am Anfang natürlich hier auch mal was bekommen, so, aber ich bin durch die Konferenzen gesagt, ich habe die angeschrieben und ich habe nicht gebettelt, sondern ich habe gesagt, ey Leute, ich habe hier mein Thema und das und immer wieder und dann kommst du mal. Und ich erinnere mich sehr genau, Juni, März angefangen, Juni 2017 muss das gewesen sein. War irgendeine PHP-Marketing, also so eine gemischte Dev- und Marketing-Konferenz in Berlin. Und eine riesige Audience, riesiges Hotel da mitten in Berlin. Da habe ich gesagt, da will ich unbedingt hin. Und die sagt mir, da musste ich die Drucksitten so rum und irgendwie bin ich da reingeflutscht. Ja. Und wir wollten mit der Family nochmal hin. Und das war aber dann am Wochenende. Ja. Und dann habe ich tatsächlich meiner Family gesagt, so Leute, hier, ihr fliegt vor. Ja. Ich fliege nach Berlin und ich komme abends nach, weil ich werde das machen. Ja. Kostenlos, ne? Nix hier, Paid-Vortrag oder irgendwie hier. Ja. Dann bin ich dahin, riesiges Hotel, dann gucke ich auf die Agenda und dann ist mein Vortrag 5 Treppen runter, links, hinten, ein riesiger Raum im Keller, also riesig groß, wo ich schon gedacht habe, so, Alter. Ja. Dann fing mein Vortrag an, das war jetzt auch nicht hier 30 Minuten Impuls, sondern irgendwie 1,5 Stunden irgendwas. Und dann saßen da 4 Leute. Und ich denke, du hast deine Familie nach Mallorca geschickt, hier mit riesen Stress und du Kackidiot, ey, du bist so blöd. Ja. Ich habe das Ding durchgezogen, Einer von denen ist nachher zu mir gekommen und hat gesagt, Henrik, war geil, mein Chef hat mich geschickt, der hat dich irgendwo entdeckt und ich sollte das heute einfach nur mal checken. Und können wir nächste Woche sprechen, weil wir müssen hier unsere ganze Truppe einmal komplett transformieren. Nummer eins. Nummer zwei kam 2-3 Monate später aus diesem, also war der zweite aus diesem Vortrag. Ähnliche Geschichte. Und an dem Ding habe ich ganz viel gelernt. Ich würde niemals mehr meine Familie da jetzt alleine, aber die Situation hat sich auch geändert. Ich war halt ganz am Anfang, ich hatte das Gefühl, ich musste diese Sachen machen. War vielleicht so Punkt eins. Punkt zwei, wenn ihr Vorträge macht, achtet darauf, wo der Raum ist. Punkt 3, dass der zugänglich ist, das ist Usability. Ja. Punkt 3, gebt immer 400%. Ob da eine Person sitzt oder 1000, gebt immer volle Kanne rein, weil der eine ist wichtig. So, und das ist so eine Geschichte, die habe ich schon sehr oft erzählt. Und der Kunde, den habe ich immer noch. Ne? Also, den habe ich immer noch. Und am Anfang lebst du von, am Anfang hast du nicht 100 Kunden, sondern am Anfang lebst du genau von dem einen. Und an wie viele der mich schon wieder empfohlen hat, habe ich nie gezählt. Ja. Ja, und dann war das eine Projekt irgendwann vorbei. Und dann gab es wieder eine Kante und die Kante war dann, ja, jetzt machen wir mehrere Projekte. Was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Und dann, was vielleicht noch spannend ist, ich habe dann mit Ein-Tages-Growth-Hacking-Workshops angefangen. Aha. Ein-Tages-Growth-Hacking-Workshop. Und warum? Weil es einfach ist. Aha. Ja, ein Tag verkaufen, egal ob jetzt in-house oder du machst es auch selber als Seminar. Ein Tag, also jeder weiß, was ein Workshop ist. Also es ist ein standardisiertes Produkt im besten Fall.
Es gibt einen Preis, es gibt eine klare Leistungsbeschreibung.
Es gibt einen Preis, die wissen auch, dass der abends wieder weg ist. Sehe ich heute eher als Nachteil, komme ich gleich nochmal zu, aber das ist ein Standardprodukt. Ja. So, dann habe ich damit angefangen, Ein-Tages-Workshops zu verkaufen und das wurde immer besser. Und dann habe ich ganz viel Marketing gelernt, wie man auch diese Events und Bootcamps habe ich gemacht, selber. Ich habe über 42 Ein-Tages-Bootcamps gemacht, ich würde sagen, in allen deutschsprachigen
Städten. Und es waren so offene Seminare.
Selber Tickets vertickt und so weiter. Also die ganze Story habe ich auch gemacht, bis Corona kam. Ich kann mir gleich noch kurz was zu sagen. Und dann sagte irgendwann mal eine Company, also einer Anspruchsjahre nach dem Ein-Tages-Workshop, Henrik, du kannst ja jetzt nicht gehen. Du hast uns hier komplett angezündet, methodisch und Bock haben wir auch und so. Du kannst jetzt nicht gehen. Wieso machst du nicht eigentlich einen zweiten Tag, wo wir einfach umsetzen? So, wir könnten noch ein paar Sachen einfach schon im Team umsetzen. So, umsetzen ist bei mir natürlich ein ganz schlimmes Triggerwort. Dann habe ich gedacht, Moment mal, da hast du recht. Dann habe ich aber schon gedacht, so ein Tag ist auch einfach, weil musst du nirgendwo übernachten.
Ja, ne? Klar.
Hast du zwar einen langen Tag, wenn du um 3 Uhr aufstehst, mir aber scheißegal. Dann habe ich gedacht, 2 Tage. Ja, Customer Lifetime Value und so, ne? Ja, kannst du mal ausprobieren. Dann habe ich das beim nächsten einfach angeboten, dann habe ich gesagt, geil. Jetzt habe ich gesagt, okay, verkaufen wir am Tag 2 einfach ein Hackathon hinten dran, dass wir mit den Teams ihre Ideen direkt in die Umsetzung bringen. Habe ich ja bei euch in Klein damals hier
im Club
in Valencia auch so ein bisschen gemacht. Ich hatte nur 3 Stunden, aber das ist egal. Und dann war das 2 Tage. Und jetzt sind wir im zweiten Jahr, ne? Das war jetzt am ersten Jahr habe ich da mal ein Projekt gehabt und das aufgebaut. 2018 habe ich diese Ein-Tages-Workshops immer mehr standardisiert und verkauft. 2019 war dann dieser 2-Tages-Workshop. Der hat dann dazu geführt, dass ich viel mehr Umsatz gemacht habe. Der hat aber auch dazu geführt, dass ich, 120 Tage im Jahr irgendwo da draußen war. Wir haben unser 2. Kind bekommen. Und alles nicht ganz so easy. Aber wo ich gedacht habe, okay, das ist die Phase, ich muss das jetzt gerade machen, weil es muss aufgebaut werden. Ja. Und jetzt sind wir 2019. Ende 2019 hatte ich ein kleines Team, habe schon einen eingestellt gehabt, hat mit einem Studenten, ein bisschen Freelance, so wie man das so macht. Haben wir Strategie-Session gemacht für 2020. Im November, Dezember 2020. Und da haben wir draufgeschrieben, dass wir 2020 33% unseres Umsatzes digital machen wollen. Haben wir draufgeschrieben. So, wie so eine Strategie ist, da schreibst du mal da drauf, weil hört sich auch gut an. Ne? Und so, dann haben wir weitergeackert. Im Februar 2020 habe ich samstags ein Gespräch gehabt mit einem CMO von einer großen Firma, der nur samstags konnte. Mhm. Ein Abschluss-Sales-Gespräch. Ja. Und dann hat er zugesagt für ein geiles, fettes Projekt. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Jessi, Ende Februar, wir haben jetzt Ende Februar 2020 schon den Umsatz gemacht, den wir ganz 2019 gemacht haben. Das heißt, diese zwei Tages-Workshops, das war auf einmal Product Market Fit, das ging auf einmal wie Sau.
Ja,
also ein bisschen Brand aufgebaut da draußen, LinkedIn funktioniert für mich super. Ja. So, meine Art geht da irgendwie gut. Ja, eine Woche später habe ich gesagt, dieses Jahr müssen wir mal gucken, was hier passiert. So, und dann eine Woche später haben vier Kunden abgesagt, weil auf einmal Corona angekommen war.
Ja.
Wo ich gedacht habe, okay, was passiert denn, was passiert denn jetzt? Und dann haben wir die Strategie rausgeholt, haben geguckt, die war ja jetzt nicht sonderlich alt, die war ja noch von vor Weihnachten. Da habe ich überlegt, da habe ich gesagt, okay, wir machen die Scheiße jetzt digital. Wir reden von März, nicht von Oktober, sondern März. Und das zeichnet ja, glaube ich, auch unsere DNA aus. Und habe ich gesagt, so, wir machen das jetzt digital. Das heißt, meine Bootcamps habe ich sofort, ich habe einfach weitergemacht und habe gesagt, hier, die sind jetzt digital. Einen Tag, ich habe die Leute einen Tag in Zoom gesetzt. Und habe die einen Tag 8 Stunden durchgeknüppelt. Und die armen Menschen haben abends tatsächlich noch gesagt, dass sie es mega geil fanden. Ja. Aber sowohl die als auch ich, wir waren knetterkaputt. Ja. So, aber das war der Start im März. Ja. Und dann haben wir das Ding am Kunden weiterentwickelt und weiterentwickelt. Dann waren das irgendwann nicht mehr 8 Stunden, sondern waren das 2 halbe Tage. Und du wirst didaktisch, methodisch, versuchst du einfach den Mehrwert immer weiter zu vergrößern. Stand Oktober 2020 haben wir fast unser Umsatzziel für 2021 trotzdem erreicht, trotz Corona, und die Unternehmen da draußen haben heute kein 2-Tages-Workshop, sondern wir haben ein 3-Monats-Programm. Mhm. Das heißt, wir nehmen unsere Kunden an die Hand, machen mit denen einen geilen Kickoff zu ihrer Wachstumsstrategie, ob das Marketing ist, ob das Produktstrategie ist, auch digitale Produktstrategie, ob das das Team-Setup ist, also alles, was es halt zu Growth gibt. Nur Finance kann ich nicht. Mhm. Ja, also wenn er dann lieber nicht dich fragt. nehmen die an die Hand, machen den Kickoff, entwickeln die Ideen, priorisieren die und dann nehmen wir die 3 Monate an der Hand und setzen mit denen wöchentlich in Sprints um. Ja. 3 Monate lang, sodass die nach 3 Monaten ihr verdammtes Ziel erreicht haben. Und jetzt sage ich heute, dieses 3-Monats-Programm digital, das würde offline nicht gehen, weil weder die können offline sich wöchentlich mit mir treffen, noch könnte ich ja dahin fahren oder so, oder mein Team. Dieses 3-Monats-Programm hat so viel mehr Wert als der 2-Tages-Workshop, der schon echt mega geil war, dass ich sage, und jetzt bin ich mal ganz provokant, und ich meine das nicht politisch oder gesundheitlich, ob Corona jetzt weggeht oder nicht, ist mir gerade businessmäßig, außer die Firmen gehen alle pleite, dann wird es für uns eh alles scheiße. Ne? Aber so sage ich, nee, da sind wir durch.
Das heißt,
ich werde bei diesem 3-Monats-Programm bleiben. Das ist mein neues Standardprodukt, weil es viel geiler ist als der 2-Tages-Workshop. So, und das ist der Status quo von heute.
Mega.
Durchgehackt. Was ich nur sagen kann, ist, wir haben Tag 1 angefangen und nicht. Also wir haben uns ganz viel ausgedacht und ich schlafe nachts nicht, das kann man sich wahrscheinlich sogar vorstellen. Ne? Und dann, aber immer am Kunden, es gibt kein einziges Gespräch, wo ich den Kunden im Nachgang nicht frage, wie war's? Mhm. Gibt es was ich verbessern kann? Oder was fandst du besonders gut? Mhm. Und das kommt alles auf diese bescheuerten Post-its und wir dokumentieren das, wir machen den Mist an den Kunden.
Ja.
Aber an manchen Dingen muss man auch seinen Sturkopf so ein bisschen durchziehen. Das ist das, was man als Unternehmer lernen muss.
Cool. Mega. Also das ist eine super spannende Reise und vor allem auch dieses, und ich glaube, dieses Mindset, das du da, also das irgendwie so in deiner DNA jetzt wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgezogen, müssen wir mal deine Mutter interviewen, was sie zu sich genommen hat, als sie dich gestillt hat. Nein, das hat dir natürlich, und das sieht man jetzt schön, in dieser Phase auch komplett geholfen, ne? Wo du einfach mal von jetzt auf nachher die Welt auf dem Kopf stand und du adaptieren musstest, konntest du so mit dem Mindset sehr, sehr, sehr schnell irgendwie was ganz Neues draus entwickeln, das auch unter den veränderten Umgebungsvariablen funktioniert. Und da bist du auch sehr erfolgreich und bist auch ein bisschen angebunden. Tatsächlich hast heute auch wieder jetzt, weil wir aufnehmen, an einem an einem Mittwoch um die Mittagszeit Kunden und Coachings. Das heißt, wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit schauen heute. Ich habe noch zwei Fragen oder zwei Themen, die ich auf jeden Fall unbedingt, also ich habe noch viel mehr, aber vielleicht kommst du ja irgendwann mal wieder. Zwei will ich aber heute noch mit dir klären.
Klar.
Das erste wäre tatsächlich, jetzt, du hast es erwähnt, Weihnachten hast du gelesen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückschaust, kurz in dich gehst, also dein ganzes Leben als Buchleser, gibt es ein oder zwei Bücher, die besonders herausstechen? Also deine eigenen Bücher will ich natürlich erwähnen, hast du erwähnt, unbedingt lesen, tolle Marketing- und Growth-Hacking-Bücher. Aber mit Sicherheit gibt es auch andere Autoren, die dich beeinflusst haben. Gibt es da ein, zwei Tipps, die du unseren Hörern mitgeben willst?
Ich gucke gerade. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein Buch, der ist jetzt leider verstorben kürzlich, von, wie heißt der denn nochmal? Tony Shen, dieses Delivering Happiness.
Ja.
Das ist der Zappos Gründer. Und dieses Buch gebe ich all meinen Mitarbeitern schon immer, auch früher in meinem Team. Ich habe immer gesagt, lest dieses Buch, weil es ist sehr gut lesbar. Und es beschreibt einfach diesen ganzen Aufbau von Zappos und es zeigt, der Typ hätte immer Fast Money, hatte so viele Chancen und nicht 10.000 Euro Money, also immer Fast Cash machen, richtig Cash und sein Leben hätte er beenden können, machen können. Aber er hat immer gesagt, was ist für den Kunden das Beste? Ja. Delivering Happiness. Ja. Und das, finde ich, ist so für den Kunden. Wenn du für den Kunden das Beste machst, ist die Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig groß, dass du hinten auch das Beste daraus kriegst. Ja. Anstatt immer nur Fast Cash zu machen. Ja. Das ist jetzt sehr pauschal, das darf man so pauschal nicht sagen, mache ich trotzdem. Ja. Ja. Und so, das wäre das eine, also Delivering Happiness. Und der ist, glaube ich, kürzlich verstorben.
Ja, ja, leider ist er zu früh verstorben, ja.
Ja, das ist das eine. Das andere, also ich kann sagen, also das ist wirklich so ein Basic-Ding, was ich immer sage, der Kunde. Und da steht auch drin, dass man auf den Kunden aber auch nicht die ganze Zeit hören muss. Wenn du ein Feedback bekommst, ist das nur eins. Wenn das besonders ist, das Feedback, und nicht so wie die ganzen anderen, dann brauchst du zu diesem Feedback noch mehrere und musst gucken, ob die auch, das ist ganz wichtig, nicht ein Feedback. Ja. Und selbst wenn ihr mal negatives Feedback gebt, legt euch bitte nicht unter den Tisch und seid traurig. Ja. Ich weiß, wie das ist. Ich kriege das auch. Ja. Das ist eins. Ja. Und Hater brauchst du sowieso, ne? Sonst kennt man dich nicht. Das ist das eine. Und dann kann ich sagen, die ich gerade gelesen habe, das ist aber wirklich aus meiner Situation gerade raus. Ich habe ein Buch gelesen, Play Bigger von es sind vier, ist jetzt zu viel. Googelt einfach nach Play Bigger oder in den Shownotes, packst du es
wahrscheinlich rein. Ich passe in die Shownotes, genau.
Ja, Play Bigger, da geht es wirklich um Kategoriedesign. Super interessant. Brandkategorie. Wenn du mich in 5 Jahren hättest du mich auf Brandkategorie angesprochen, hätte ich gesagt, lass mich in Ruhe mit dem Brandkategorie-Gedönse. Heute sage ich, deine Positionierung ist alles. Und nicht an Tag 1, bin ich ein gutes Beispiel, einfach mal loslegen und gucken, aber irgendwann, und ich sage heute, wenn du so einen Prozess angucken würdest, so nach dem Product-Market-Fit spätestens, sprich, wenn du ein Produkt hast, wie unsere 2-Tages-Workshops, und hast einen Markt dafür und kannst dafür auch einen guten Preis nehmen, und die Leute sagen danach immer das gleiche gute Feedback. Die sagen immer das gleiche. So, dann hast du ein Product-Market-Fit. So, und danach sage ich, dann kommt ja so eine Skalierung, so eine Wachstumsphase. Spätestens da musst du dich mit deiner Kategorie beschäftigen. Was ist eine Kategorie? Eine Kategorie ist eine Schublade, in die dich die Kunden stecken. Die Leute da draußen, die stecken dich in eine Schublade. Da kannst du nichts gegen machen.
Ja.
Jeder steckt dich in eine Schublade. Und an sich ist das gut, wenn du in der Schublade drin steckst, aber nur dann, wenn du in der richtigen bist.
Ja,
das ist so. Uns stecken ganz viele in die Schublade Agentur zum Beispiel.
Ja.
Wir sind aber keine Agentur. Ja. Verdammt nochmal. Ja. Das musst du verstehen. Das steht in Feedbacks bei mir drin. Agentur. Ja. Ich bin keine Agentur. Da kriege ich Krise. Und nicht, weil Agenturen schlecht sind. Ich bin einfach keine. Ja so. Und also das Buch kann ich dir echt empfehlen zu sagen, so, wie definiert man Wie findet man seine Kategorie? Schritt 1 und Schritt 2, à la Uber, à la Facebook als das erste Social Network. Es gab vorher schon Social Networks. Mhm. Ja, jetzt gibt es hier gerade Clubhouse-Hype. Ich wollte es heute einfach mal gesagt haben. Wäre ja komisch, wenn wir es nicht getan hätten. Clubhouse. Ja. Wie kann das sein, dass da auf einmal etwas ist, was es gestern schon 100-fach gab, aber es auf einmal bam macht? Ja. Und das ist Kategorie. Die erfinden ihre eigene neue Kategorie. Mhm. Und das ist spannend. Mhm. Das macht mich verrückt. Das kann ich nur. Okay. Das ist wirklich Advanced-Zeug. Ich kann wirklich jedem Unternehmer am Anfang wirklich nur sagen, lest den Kram, aber nehmt ihn auch nicht zu ernst, weil am Anfang ist Product Market Fit. Find ein Produkt, krieg Geld dafür und mach die Leute damit glücklich. Wenn du das hast, dann kannst du anfangen, den Advanced-Kram zu machen. Ne, du fängst ja auch nicht machen ja manche in der Kreisliga mit Fallrückzieher an.
Ja. Ja.
Ja, ist auf dem Ascheplatz echt hart.
Perfekt, das schließt sich im Endeffekt direkt, oder meine allerletzte Frage jetzt für dich, schließt sich auch sozusagen direkt da an, und die kriegst du jetzt exklusiv als allererste im Podcast ein bisschen abgewandelt. Geil. Normalerweise frage ich an der Stelle und die letzte Frage immer, ne, was ist so dein Nummer-1-Tipp für ein glücklich und selbstbestimmtes Leben? Für dich will ich so ein bisschen abwandeln, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, zumindest wenn man es vom Unternehmen abstrahiert auf die persönliche Situation vom Menschen runterbricht. Für dich will ich es ein bisschen abwandeln und dich fragen, wie würdest du oder was wäre dein Tipp für Menschen, die eben halt unhappy sind, ja, aus irgendeinem Grund, was ändern wollen, das können auch Unternehmen sein. Was ist der Nummer-1-Tipp, da irgendwie in eine Umsetzung zu kommen, daran was zu ändern, sich aus der Situation zu befreien?
Boah, das ist so eine Hardcore-Frage. Ich würde gerne das Unhappy rausnehmen. Ja. Also egal, ob du jetzt unhappy bist oder happy. Ja. Ich glaube, das hängt natürlich zusammen, aber ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Und ich kann immer nur sagen, sprich mit so vielen Leuten da draußen, wie es geht, egal wie. Also sprich, hol dir so viel Feedback ein, wie du bist. Die Außensicht quasi, mach das. Also das hilft einfach in der Reflexion. Hol dir die Sachen ein, aber sortier die richtig, sodass du mit diesem Feedback von außen für dich die richtige Entscheidung triffst. Und deine wichtigen Entscheidungen kommen nie von draußen, sondern die kommen halt irgendwo von dir drin. So, das ist jetzt hier nicht so ein blöder Instagram-Post, hier inner Outer und diesen ganzen Gekrempel, sondern das ist wirklich ernst. Holt euch von draußen alles, was geht. Aber ihr müsst es halt transferieren und das muss man sehr, sehr reflektiert lernen. Und die einen machen das, weil sie viel Meditation machen und die anderen machen das beim Laufen und die anderen, weiß ich nicht, aber nehmt euch diese Zeit, auch diese Reflexion entsprechend zu machen. Und vielleicht noch eine Nummer 2 dazu. Haltet länger durch oft, als es heute tut. So. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ob das jetzt mit Content-Marketing starten ist. Mhm. Das ist ja so der Klassiker. Jeder hat mal einen Post gemacht und ist leider nicht reich geworden durch den einen Post, weil ihn keiner geliked hat. Macht einen zweiten Podcast. Dein erster Podcast, deine erste Episode hatte garantiert nicht so viel Reichweite am Anfang. Aber du hast jetzt schon Nummer 20. Und ich verspreche dir, wenn du weitermachst, wird die Nummer 100, ja, die wird, wenn es linear läuft, kannst du es ja ausrechnen. Die wird einfach so weitermachen. Oder auch manchmal zu sagen, so, nee, das is it nicht und wegsäbeln. Und da sind wir wieder da muss man wieder gut für reflektieren. Ja. Machen wir jetzt unseren Podcast zu und gehen alle zu Clubhouse? Nein. Nein, heute nicht. In einem halben Jahr? Vielleicht. Weiß ich nicht. Ne? Aber heute, da mache ich doch meinen Podcast nicht zu. Ich lebe von meinem Podcast. Ja. So, das würde ich dazu sagen. Haltet länger durch bei den wichtigen Dingen, als es heute tut.
Cool. Henrik, das sind zwei super wertvolle Tipps. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch bedanken. Ich glaube, da war wirklich eine Menge drin für unsere Zuhörer. Ich wünsche dir ganz persönlich als Henrik, als Papa und auch als Unternehmer alles, alles Gute und viel Erfolg.
Ich bedanke mich. Ich hatte großen Spaß. Und man merkt, glaube ich, immer, sobald man mir die Flanken rüberschmeißt, dann verliere ich mich und gehe tief rein. Ich hoffe, das passt so. Und ihr könnt dabei trotzdem einschlafen. Ich hoffe, ihr habt das nicht beim Einschlafen gehört.
Ich glaube, da kann keiner schlafen. Nein, das war wunderbar. Vielen, vielen Dank. Bis hoffentlich bald wieder.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.